Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Plötzlich zieht ein Gewitter über einen her und man kann einfach nichts machen. Kein Berg, da ist kein Baum, der höher ist als du. Und man fühlt sich da der Natur so ein bisschen ausgesetzt.
Und es gab durchaus mehrere recht jämmerliche Momente, wo wir in irgendwelche Gräben gekauert, ich sag mal Stoßgebete verschickt haben. An den Himmel oder das Schicksal oder an wen auch immer.
Johanna und Johannes. Die beiden haben nicht nur namentlich viel gemeinsam, sondern auch das Hobby. Weite, extreme Wanderungen. Heute berichtet das Paar aus Hamburg vom bisher größten Abenteuer, dem Continental Divide Trail, kurz CDT. Ein Abenteuer der Extreme, von staubtrockener Wüste bis zu schneebedeckten Bergen ist alles mit dabei. Auf fast 5000 Kilometern, von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada. Ich möchte von Johanna und Johannes wissen, wie sie sich die Auszeit ermöglicht haben, welche Höhe und Tiefpunkte es unterwegs gab und natürlich, welche Tipps sie für uns haben. Für alle, die gerne die Wanderschuhe schnüren und aufbrechen, ins große oder auch mal kleine Abenteuer.
Rausgehört mit Joris Alexander Krug.
Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir eingeladen wurden.
Lasst uns erstmal kurz über Erinnerungsstücke sprechen. Haben wir lange nicht gemacht hier im Podcast und ich frage das eigentlich immer gerne am Anfang. Gibt es irgendwas von eurem großen Abenteuer, über das wir heute sprechen wollen, was ihr mit nach Hause genommen habt, was irgendwo an der Wand hängt oder im Keller ist oder was ihr so im Blick habt zwischendurch?
Also wir haben vielleicht nicht direkt mit nach Hause genommen, aber uns bestellt quasi, ist so eine große Wandkarte von National Geographic, die in der Tat jetzt an der Wand hängt und den ganzen Trail abbildet, wo unsere oder wo Johannes Mutter nett alle Daten von den Übernachtungen eingetragen hat, wo wir quasi so eine kleine Erinnerung haben, wo wir wann genau waren.
Ach, schön.
Und wirklich mitgenommen, würde ich sagen, natürlich ganz viel Fotos, ganz viel Erinnerungen und sonst noch ein T-Shirt, was wir geschenkt bekommen haben auf dem Trail, was wir tatsächlich immer noch gerne tragen.
Genau. Okay, und die Schuhe, die sind aber dort geblieben, oder?
Die Schuhe, die sind dort geblieben. Wir sind beide ja ungefähr durch 5 Paar durchgegangen. Ich glaube, ein Paar haben wir natürlich mit zurückgenommen. Und man möchte natürlich immer irgendwie gerne was mitnehmen, irgendwie Steine oder sowas. Aber zum einen wiegen die dann auch doch was. Also dann gibt es mal den Witz, haha, man kann die Geologen verwirren, wenn man jetzt irgendwie Steine aus New Mexico mitnimmt und dann in Kanada wieder liegen lässt. Und zum anderen gilt aber natürlich auch die Regel Leave No Trace, dass man eben eigentlich nichts aus der Natur mitnehmen soll. Insofern meistens Erinnerungen und Geschenke und ja, Menschengemachtes haben wir vielleicht hier, aber nichts direkt Physisches.
Ja, die Erinnerungen sind ja auch das Wertvolle hier in diesem Podcast, denn wir sprechen drüber, über euer bisher größtes Abenteuer auf einem der krassesten Fernwanderwege der Welt. Jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, wenn wir mal reinspringen in dieses Abenteuer, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ihr zwei völlig dehydriert, schwitzend, irgendwo in der Wüste, seit Stunden kein Wasser und vor euch noch tausende Kilometer und ihr denkt euch so, boah, warum genau machen wir das hier und das auch noch freiwillig? Gab es wirklich solche Momente oder habe ich das wieder nur im Kopf, hier, solche Geschichten?
Ich würde sagen, in der Wüste gab es diese Momente eigentlich nicht, zumindest nicht wegen fehlendem Wasser, aber grundsätzlich doch gab es natürlich diese Momente, sie waren selten, würde ich sagen, aber ein, zwei Mal gab es sie und die Antwort war am Ende ein Teil, wir haben es uns vorgenommen, wir sind auch irgendwie stur und es hat uns aber auch, also so viel Spaß gemacht die meiste Zeit, dass es die kleinen Momente aufgewogen hat, würde ich sagen.
Ich denke auch. Ich glaube, man kann ganz gut sagen, also tatsächlich gab es diese Momente, wo man in der Wüste war und irgendwie Wasser aus einer Kuhtränke da filtert, wo weiß Gott was drin schwimmt, sei es Algen oder naja, sonst was. Und man sich dann wirklich fragt, boah, warum machen wir das jetzt? Warum haben wir viel Geld ausgegeben, um jetzt hier zu sein, um uns das zu ermöglichen? Aber ich glaube, das sind irgendwie so diese Momente, die sind teilweise, oder wenn es aus allen Eimern schüttet oder sowas, dann denkt man sich auch, jetzt wäre so ein Hotelzimmer schon schön, aber wir sind hier irgendwie 100 Meilen vom nächsten Ort entfernt. Aber ich glaube, das sind eigentlich die Momente, die sind dann so absurd, die machen schon wieder Spaß. Und ich glaube, es waren eher so diese langwierigen Tage oder sowas, wo es vielleicht ein bisschen eintönig war, wo es ein bisschen langweilig war. Wenn es genug Wasser gab und eigentlich alles in Ordnung ist, aber es vielleicht einfach ein bisschen eintönig ist, wo man sich dann denkt, ja, okay, jetzt ist ein bisschen langweilig. Aber das Schöne an dem Trail war ja, dass diese Momente tatsächlich relativ selten waren. Und wenn sowas Absurdes dann stattfindet, dann fragt man sich ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen dumm, jetzt hier zu sein. Aber irgendwie ist es auch ganz lustig und macht schon Spaß.
Vor allem, ihr seid ja auch heile zurückgekommen, das ist das Schöne. Deswegen können wir ganz entspannt zurückblicken. 2023 war das ja euer großes Abenteuer. Und am Anfang steht natürlich immer die Frage, gerade bei so einem Trail, der ja fast 5000 Kilometer lang ist, erstmal, wie kriegt man es zeitlich hin? Wie kriegt man es auch finanziell hin? Was sagt der Chef? Was sagt die Chefin? Wie habt ihr es so gedealt? Wie habt ihr es hinbekommen, so viel Freizeit für dieses Abenteuer zu bekommen?
Ich bin Wissenschaftler und habe meine Doktorarbeit geschrieben. Bis eben ins Jahr 2022 und habe dann auch mit meinem Chef dann damals gesprochen und gesagt, wir haben diesen Traum, wir würden das gerne machen. Und das passt dann ganz gut. Da gibt es ja diese Übergangsphase zwischen Doktorand und Postdoc und so war das dann auch bei mir. Und dann haben wir uns gesagt, es ist eine lange Zeit und es passt natürlich irgendwie nie und mit einem Job ist immer schwierig. Und auf der anderen Seite, man kann immer drüber träumen und drüber reden und dann in den nächsten 20 Jahren macht man es doch nicht. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir wollen das jetzt gerne machen und haben uns dann mehr oder weniger entschieden, wir machen das jetzt und irgendwie wird es schon klappen. Und so war es dann auch. Und jetzt sind wir wieder im Alltag angekommen, aber hatten eben die Möglichkeit, uns das zu nehmen. Finanziell ist es natürlich was, worauf man irgendwie sich vorbereiten muss. Wir haben das jetzt auch nicht übers Knie geschlagen. Wir haben natürlich darauf angespart und uns das ein bisschen überlegt. Aber wenn man dann, also wir haben unsere Wohnung untervermietet und haben eben hier auch versucht, das in Deutschland alles vernünftig abzuschließen und zu übergeben. Und dann ist es natürlich eine finanzielle Belastung, aber man kann auch argumentieren, andere Leute kaufen sich ein Auto oder sowas von dem Geld. Das ist dann auch irgendwo ein Traum, wenn man irgendwie einen BMW fahren möchte oder sowas. So ist das dann auch machbar. Man kann natürlich immer, dadurch, dass wir zu zweit waren, spart man natürlich ein bisschen Geld, wenn man zusammen irgendwie im Hotel übernachtet und so weiter. Also das ging dann schon.
Ja, würde ich auch sagen. Und bei mir war es vom Job her so, dass ich einfach mit ganz viel Zeit vorher, also viel, viel Vorlauf meinem Chef gegeben habe und nett gefragt habe und er dann auch tatsächlich einfach ja so entgegenkommen war, dass sie mir das ermöglicht haben. Aber wie gesagt, ich glaube, da war auch einfach, ich arbeite im Krankenhaus, das heißt Personalplanung ist natürlich ein bisschen schwierig und wir hatten da wirklich einfach Monate Vorlauf, dass sich alle auch gut drauf einstellen konnten und dann, ja,
okay, hatte ich das. Also ihr konntet wirklich mit einem guten Gefühl dann irgendwann losstarten, klingt super, ja. Warum habt ihr euch eigentlich ausgerechnet für diesen Trail, für den Continental Divide Trail entschieden, weil es gäbe ja auch theoretisch einfachere Wege. Warum gerade der?
Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Faktoren. Wir waren 2018, glaube ich, das erste Mal auf einem Roadtrip in Amerika unterwegs und haben uns da ganz ehrlich in die Nationalparks rein verliebt und die Natur.
Oh ja.
Einer, der uns, glaube ich, beiden am besten gefallen hat und so einen speziellen Platz in unserem Herzen behalten hat, ist Yellowstone mit den Tieren und den Quellen. Und der hat uns einfach ganz besonders gut gefallen. Und da geht ja der Continental Divide Trail durch. Das war ein großer Faktor. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, ja, welche Longtrails gibt es denn eigentlich, die auch wirklich so lang sind, dass sie ein halbes Jahr füllen können? Weil so ein bisschen haben wir uns gesagt, wir haben jetzt die Chance, 6 Monate zu nehmen, dann wollen wir auch das meiste rausholen sozusagen. Und da gibt es ja in den USA speziell die drei großen, den PCT, den CDT und den AT. Und da war es so ein kleines bisschen eine Mischung aus Ausschlussprinzip. Wir haben uns gesagt, der AT an der Ostküste ist vielleicht ein bisschen landschaftlich noch am vergleichbarsten mit Deutschland, Europa. So recht viel Wald. Wald kannten wir und wir hatten Lust mal auf was Neues. Und uns hat vor allem auch diese lange Wüstenstrecke auf dem CDT fasziniert.
Genau, weil die Wüste haben wir eben nicht in Deutschland und haben wir uns gedacht, dann wollen wir eben was, dieses typische Amerikanische, dass man jetzt da irgendwie nicht damit gerechnet, dass man jetzt den Cowboy sieht, der da vor diesem herumwehenden Gras sieht, aber es ist eben was wir hier nicht haben.
Ach, den habt ihr nicht getroffen, okay. Den
haben wir tatsächlich doch getroffen, also auf dem CDT trifft man alles, da war auch so eine Gruppe Cowboys, das war ganz lustig, aber genau. Und ich glaube, diese Wildnis, die Johanna erwähnt hat, ich glaube, jetzt Wandern wird ja immer bekannter oder sowas und mehr Leute machen sowas, jetzt auch mit Instagram und so. Und der PCT ist bestimmt auch ein, also wir wollen ihn immer noch machen, ist auf jeden Fall auf der Liste, aber ist auch ein etwas bekannterer Trail. Der CDT ist ja noch nicht ganz so ausgebaut, ist vielleicht noch ein bisschen wilder. Und wir hatten uns gedacht, wenn wir jetzt potenziell beide Trails über die Jahre mal machen, dann wollen wir jetzt eben noch diese Wildnis, die dieser CDT eben hat, noch wahrnehmen, während er noch so wild und unberührt ist, so wild es eben möglich ist. Und der PCT, der ist ja jetzt auch schon mit Permit-System und so weiter, der ist ein bisschen etablierter. Und deswegen haben wir uns gedacht, zuerst den CDT, wie gesagt, durch Yellowstone und dann später kann man den PCT immer noch hinterher machen.
Das heißt, ihr wart schon ein bisschen vorbereitet, quasi eingelaufen, ihr kanntet so ein bisschen das Business der Fernwanderung vorher und dementsprechend kann ich mir vorstellen, ihr wart so richtig voller Vorfreude, als es dann irgendwann losging, aber auch so ein bisschen professionell vorbereitet, oder? Also was hattet ihr so im Rucksack drin, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr vielleicht auch bewusst weggelassen?
Also ich glaube, ich muss einmal widersprechen, so ganz professionell vorbereitet waren wir vielleicht nicht, ich weiß noch, was Ausrüstung angeht und so weiter, haben wir uns natürlich schon was ausgedacht, aber wir wissen beide noch, wir haben uns Monate vorher gedacht, wir sind ganz vernünftig, wir machen vorher ganz viel Sport, wir gehen ganz viel laufen, wir machen was weiß ich, damit wir dann fit in den Trail starten. Und so ist natürlich nicht gekommen, weil dann musste man eben doch noch bei der Arbeit die letzten Übergaben machen, die Wohnung musste noch hergerichtet werden für die Übergabe und ich glaube, wir hatten, die letzten Wochen vorher haben wir kein bisschen Sport gemacht. Also fitnesstechnisch waren wir nicht so top, aber es ist das Schöne, man merkt, der Körper, man kann sich dann doch anpassen. Naja, und was Ausrüstung angeht, hatten wir natürlich uns doch auch, also es macht ja irgendwie immer Spaß, da so zu recherchieren und zu gucken, was es da alles gibt, irgendwie an möglichst leichter Ausrüstung natürlich, irgendwie Zelt, hatten wir dann so ein Tracking-Pole-Zelt, das man nur mit den Wanderstöcken als Gestell sozusagen aufbaut, haben wir uns dann nach Amerika zu einem Bekannten, zu einem Freund bestellt, haben das da auch das erste Mal bei dem im Garten aufgebaut. Das sah auch eigentlich ganz fit aus. Und dann waren wir aber natürlich unsere erste Nacht in der Wüste und es ist uns direkt zusammengefallen, weil wir da die Heringe nicht reingekriegt haben. Also so ein bisschen hakelig ging es los. Aber das ist ja auch irgendwie Teil des Abenteuers. Und dann lernt man und dann kriegt man so raus, wo man wo den Haken hin, den Hering hinstecken muss. Und dann klappt es auch ein bisschen besser. Also das haben wir dann irgendwann hingekriegt.
Wie waren so die ersten Meter? Weil das finde ich immer besonders aufregend, diesen Startmoment, wenn man so richtig voller Vorfreude in eurem Fall ja in Mexiko, glaube ich, startet. So die ersten Schritte, die ersten Learnings, auch die ersten Nächte, wo es vielleicht mit dem Zelten, wie du beschrieben hast, noch nicht ganz so gut klappt. Aber man wird ja mal besser und man wird ja auch immer fitter. Man kommt immer mehr an, so im Abenteuer. Wie war das bei euch? Wie habt ihr euch so reingewandert?
Ich glaube, die ersten Tage hatten wir beide noch fast so eine kindliche Begeisterung irgendwie von wegen, oh mein Gott, jetzt sind wir hier und guck mal, da ist ein Kaktus und guck mal, da ist ein Kaktus und der schöne Sonnenuntergang und so. Also da war ganz viel Freude und so ein bisschen vielleicht auch Naivität, so das kriegen wir schon hin. Und natürlich auch ein bisschen Mulmigkeit irgendwie, wie weit das ist. Und dann, ja, wie gesagt, die erste Nacht war in der Tat, da haben wir sehr schnell gelernt, dass die Zeltplatzauswahl doch eine größere Rolle spielt, als man so denkt, dass der Felsboden ohne jeden Windschutz auch in der Wüste vielleicht nicht die beste Idee war. Und dann hat man so ein bisschen, ja, verschiedene Sachen ausprobiert. Die nächste Nacht haben wir versucht, uns in so ein etwas ausgewaschenes, trockenes Flussbett zu setzen, was vielleicht auch rückblickend nicht die beste Idee war, aber es hat funktioniert in dem Moment.
Und ich glaube, am Anfang, man freut sich noch über alles und man hat vielleicht immer so ein bisschen, man hat mal die Erwartung, man weiß, man möchte nichts erwarten, aber man hat immer Angst, dass man irgendwas vielleicht nicht sieht. Und wir hatten zum Beispiel, wir sind dann da in der Wüste und ich weiß noch, als wir das erste Mal eine Klapperschlange gesehen haben. Das ist natürlich einerseits Klapperschlange, aber wenn man uns wahnsinnig gefreut, dann sieht man sie da, klappert vor sich hin und wie gesagt, das ist irgendwas, was wir hier in Deutschland nicht haben. Und dann ist das irgendwie total cool, während man da dieses Wildleben eben so sieht. Und genau, wie Johanna schon gesagt hat, diese Kakteen, diese Weiten, also es ist einfach jedes Mal aufs Neue, man geht irgendwie um eine Ecke und sieht auf jeden Fall, sieht irgendwas Neues, was total faszinierend aussieht. Das hat schon großen Spaß gemacht und war schon immer ein Abenteuer für sich.
Ich stelle es mir sehr heiß dort vor und es ist ja dann auch schnell die Frage, hat man genug zu trinken dabei, so ein bisschen diese Überlebensinstinkte, die immer so mitwandern in dem Moment, aber andererseits auch eine sehr beeindruckende Natur. Das ist ja sehr emotional, kann ich mir vorstellen, so in so einer ja, Wüstenregion unterwegs zu sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube, uns beiden oder mir auf jeden Fall hat es ganz, ganz großen Spaß gemacht, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Wüste wirklich toll, aber natürlich ist sie harsch. Und es heißt ja auch von wegen Überlebensangst oder pack your fears ist ja so ein Sprichwort. Und ich glaube, wir hatten schon auch Sorge vor zu wenig Wasser und haben eigentlich immer zu viel Wasser mitgeschleppt. Also wir sind eigentlich ganz, ganz selten nur leer an die nächste Wasserquelle gekommen, was ja eigentlich bedeuten würde, dass man gut geplant hätte, wenn man quasi mit dem letzten Schluck da gerade ankommt. Wir hatten eigentlich immer noch was dabei, weil wir einfach ja da ein bisschen Schisser waren. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, also es startet halt so relativ weit und wirklich so nach klassischer Wüste, aber dann kommt auch doch relativ schnell schon die erste Abwechslung und der erste Fluss und das erste Flusstal. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt 800 Meilen nur die reine Wüste hat. Und dadurch, glaube ich, wurde es so unterteilt in verschiedene Abschnitte, die alle ihre eigene Herausforderung hatten und natürlich alle aber auch ihre ganz eigene Schönheit. Und dadurch war das jetzt nicht so ein ganz, ganz furchteinflößender Brocken, würde ich sagen.
Genau. Und ich glaube auch dadurch, also wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, dann sind viele Leute vielleicht nicht die allergrößten Fans, wenn sie den CDT wandern, von den Bundesstaaten in Mexiko, weil sie sagen, es ist eben viel Wüste, viel sogenannte Roadwalks. Man geht eben irgendwelche Tracks entlang, die Farmer da durch die Wüste eben gezogen haben, mit ihren Jeeps oder Offroad-Autos oder sowas. Ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist einem zu eintönig, aber für uns war es eben was ganz Besonderes, weil wir so eine Landschaft eben in Deutschland nicht haben. Während man vielleicht irgendwie Berge oder Wälder oder sowas, die natürlich auch auf ihre Art schön sind, in anderen Bundesstaaten, die sind bekannter für uns, wenn man irgendwie durch den Nadelwald wandert. Also war ein super Ort für uns zum Anfang und landschaftlich auch wunderschön.
Wie heiß ist es geworden? Was waren so die Höchststände, die ihr miterlebt habt in der Zeit?
Dadurch, dass wir jetzt nicht ein Thermometer dabei haben, glaube ich, müssen wir beide so überlegen. Ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich um die 40 Grad in der Sonne am Mittag. Ja. Und was ich durchaus beachtlich fand, ist, dass es halt nachts teilweise wirklich gefroren hat. Also da war einfach eine hohe Temperaturspanne auf jeden Fall drin.
Genau, man kennt das irgendwie so, als Kind hört man irgendwie von der Sahara oder sowas, dass es dann nachts zu kalt wird. Und das konnten wir in New Mexico auch feststellen, dass es da nachts gefroren hat, ja.
Okay, das war ja eigentlich die perfekte Vorbereitung dann auf Colorado, weil das ist ja das Schöne an diesem Trail, diese Extreme, die man da hat, irgendwie von Hitze bis zu Minusgraden, alles dabei. Und euch hat's ja dann in die Berge gebracht, dieser Trail, da gab's dann auch Schnee. Wie war's für euch körperlich, das so mitzumachen?
Also Colorado war anstrengend, das muss ich schon sagen. Und es hat sich auch, also New Mexico hat ja relativ flach begonnen und dann wurde es zu Colorado hin halt sehr schnell auch einfach relevante Höhenmeter. Und wir kommen aus Hamburg von der Elbe quasi bei 0 Meter über dem Meeresspiegel und dann plötzlich bei über 2000 Meter dann noch weiter hochgehen immer wieder. Das war schon einfach körperlich sehr, sehr anstrengend. Ich würde fast sagen, mehr als die Temperatur. An die hatte man sich dann, glaube ich, nach den paar Tagen schon fast gewöhnt.
Wobei die Temperatur natürlich auch immer, der Temperatur bringt natürlich auch immer Schnee mit sich oder hat zumindest in dem Jahr Schnee mit sich gebracht, entweder noch Altschnee oder tatsächlich ist auch noch neuer Schnee gefallen. Und was dann schon ziemlich anstrengend auch mal noch war das sogenannte Postholen. Das ist, wenn man durch die gerade gefrorene Schneedecke einfach wieder einbricht. Und man kennt das vielleicht, wenn man jetzt dieses Jahr hatten wir auch einen ganz okayen Winter hier in Deutschland, wenn man da immer wieder einbricht und durch den Schnee 20, 30, 40 Zentimeter jedes Mal wieder sich da rausschaufeln muss und mit den Beinen immer wieder die Beine hochnehmen muss. Das hat das Ganze auch nochmal mehr anstrengend gemacht. Aber ich würde auch sagen, die Temperatur war gar nicht so das Schlimmste, auch wenn es dann, keine Ahnung, minus 4-5 Grad waren. Tagsüber wurde es dann wieder wärmer. Klar, es war irgendwie schneebedeckt und trotzdem die Umgebungstemperatur war okay, aber so ein bisschen Abkühlung ist ja auch in Ordnung, wenn man sich da die Berge hochkraxelt. Aber ich glaube auch, es war hauptsächlich das Hoch und Runter, das einen sehr beansprucht hat.
Wie habt ihr es mit dem Equipment geregelt? Weil ihr hattet ja logischerweise nur eure Rucksäcke mit, so möglichst kleines Gepäck. Und für 2 Jahreszeiten einzupacken, ist ja schon eine Herausforderung.
Ja, also wir haben uns so ein bisschen, es gab da einen Ort, Chama, der ist direkt an der Grenze zwischen New Mexico und Kanada, und haben uns da so ein bisschen Schneeausrüstung hingeschickt. Also wir haben uns so Mikrospikes, eine Eisaxt und ich glaube beide eine lange Wanderhose mitgeschickt. Wir sind sonst immer in kurzer Wanderhose oder Sporthose gewandert. Und das war es aber im Großen und Ganzen auch schon. Und eigentlich, ich meine, die Ausrüstung heutzutage ist ja auch super. Also der Daunenschlafsack ist irgendwie so ein minus 7 Grad Daunenschlafsack, hatten wir beide. Der klappte super. Diese gelbe Thermarest aufblasbare Luftmatratze, die ist relativ warm. Wobei wir auch festgestellt haben, es war tatsächlich so, der erste Tag in Colorado. Wir sind da die Berge hoch, hatten gedacht, na, mal schauen, wie es so wird. Hatten eigentlich versucht, einen Schneesturm auszusitzen, aber tatsächlich ist der dann noch ein bisschen länger gewesen und wir sind dann am Abend in einem Schneesturm gelandet. Und da ist dann tatsächlich Johannas Isomatte, wir waren im Zelt, haben uns wirklich gefreut, so, wir haben es geschafft, jetzt einfach nur noch entspannen, ist die plötzlich einfach geplatzt. Also einfach auf der Oberseite so ein 3 Zentimeter langer Riss. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Und da muss man eben gucken, wie man klarkommt. Und da hatten wir dann, wir hatten noch so Schaumstoffmatten, so 3 Millimeter dicke Schaumstoffmatten zum drauf sitzen. Und dann waren die für irgendwie 5, 6 Tage das Bett, das wir uns dann jeweils abwechselnd geteilt haben. Das war dann schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, im Großen und Ganzen einfach, es waren vernünftige Ausrüstung, vernünftige Schlafsäcke und eine gute Isomatte, wenn sie dann heil bleibt. Und dann, während man sich bewegt, geht es auch immer. Und sonst eben immer viel essen, dann produziert der Körper Wärme, dann kann man auch ein bisschen mit der Kälte zurechtkommen.
Genau, und von den Klamotten her hatten wir absolutes Zwiebelprinzip. Also wir sind häufig voll bekleidet in langer Hose plus Regenhose. Ich hatte noch Thermounterwäsche dabei, weil ich immer eine Frostbeule bin, aus dem Zelt rausgeklettert, um überhaupt irgendwie nachts oder frühmorgens den Start zu schaffen. Und dann hat man das spätestens beim ersten Aufstieg auch recht schnell alles ausgezogen. Aber genau, also ja, Zwiebelprinzip.
Wie war es eigentlich so mit Begegnungen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so in den Bergen, es sind nicht so viele Menschen da unterwegs, oder? Habt ihr auch andere kennengelernt?
Wir haben auf jeden Fall andere kennengelernt. Es sind deutlich weniger als, glaube ich, auf den anderen beiden Trails, was man so hört. Aber wir sind zu einer relativ populären Startzeit gestartet, würde ich sagen. Und dann hat man so seine Gruppe gefunden, mit der man sich in New Mexico häufig gesehen hat, in den Städten mal getroffen hat, auch auf dem Trail immer mal wieder gesehen hat. Und tatsächlich haben wir uns dann so unsere kleine Trail-Family gesucht am Ende von New Mexico, als es Richtung Colorado und die Berge ging, weil ja da doch noch sehr viel Schnee lag. Und wir auch so ein bisschen gedacht haben, naja, so 100% erfahren im Alpinen mit Schnee sind wir nicht. Und es ist nett, das mit anderen Leuten zusammen zu machen und auch ein kleines bisschen sicherer. Und genau, dann waren wir so eine Gruppe von 5, teilweise 6 Leuten, die wir zusammen so den haarigen Teil von Colorado, sag ich mal, durchwandert sind.
Okay, also auch so richtig Zelte nebeneinander aufgebaut, abends noch ein Bierchen am Feuer oder was auch immer abends möglich war.
Genau, also das Bierchen am Feuer hat man ja mitschleppen müssen und dehydriertes Bier hatten wir dann nicht, aber so in etwa war die Idee. Genau, also wir haben dann die Zelte zusammen aufgebaut, wenn man dann irgendwie, es gab dann eben Stretches, wo man irgendwie am Berg entlang ging, wo eine potenzielle Lawinengefahr da war. Man kann das ja irgendwie ausrechnen mit dem Winkel und dann haben wir eben immer gesagt, einer zur Zeit oder zwei zur Zeit gehen da rüber, einer ist eben schon durch und die anderen bleiben hinten, falls dann was passieren sollte, dass man eben irgendwie jemand in der Nähe hätte, die einen dann, ich weiß nicht, rausbuddeln oder Hilfe rufen können, ob das was gebracht hätte, naja, aber wo zumindest mental diese Hilfe da war, dass man weiß, da ist noch jemand, der potenziell was machen könnte, wenn was passiert. Und so sind wir dann als Gruppe gewandert und gerade bei diesen gefährlicheren Abschnitten ist man dann eng zusammengeblieben und hat dann natürlich auch zusammen das Lager aufgeschlagen und zusammen gegessen, genau.
Weiter ging es ja nach Wyoming. Ein Bundesstaat, ehrlich gesagt, über den ich so gut wie gar nichts weiß. Ich weiß nicht, wie ihr da vorbereitet wart, ob ihr irgendwelche Bücher gelesen habt oder was es so gibt an Literatur. Man kann wahrscheinlich auch Hashtag Wyoming irgendwie bei Instagram oder so eingeben. Wie habt ihr diesen Bundesstaat erlebt? Ich weiß nur, es ist sehr viel Fläche.
Es ist sehr viel Fläche und ich glaube, ich war ein bisschen überrascht, wie vielfältig diese Fläche doch ist. Weil es ist so, ich sag mal, New Mexico verbindet man mit Wüste, Colorado halt mit den Bergen und dann kommt Wyoming und das hat eigentlich alles. Das hat startet nämlich quasi mit dem Basin, was nochmal wieder ein Ausflug wirklich in die Wüste ist. Das ist so eine tiefe Ebene. die ja sehr, sehr trocken ist, wirklich absolut wüstig wieder. Und dann geht's in die Wind River Range, die wieder so eine wunderschöne Bergkette ist. Und dann eben der Yellowstone Nationalpark. Also wirklich sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen.
Ich glaube, Wyoming, da ist man dann an dem Punkt, man kommt von Colorado, die Beine sind schon darauf vorbereitet, jetzt viele Meilen zu wandern und man hat so seine Trail Legs, also man ist dann sportlich und ist dementsprechend relativ schnell durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das waren, 20 Tage oder sowas, wo wir da 20, ja. 25 Tage. Aber genau, wie Anna schon gesagt hat, also es war tatsächlich sehr vielfältig und interessanter, als wir so gedacht haben. Und diese Wind River Range, also Yellowstone Nationalpark hat man ja vielleicht mal gehört, Colorado, die Rocky Mountains kennt man auch, aber die Wind River Range ist, glaube ich, wirklich so ein Geheimtipp. Das ist wirklich wunderschön. Also das hat so ein bisschen die Dolomitenstruktur, diese Granitfelsen, die man vielleicht auch anderswoher kennt. Das ist wirklich eine tolle, tolle Gegend. Und das Basin, ich glaube, das war tatsächlich dann doch einer der wenigen Orte, wo wir mal ein bisschen wenig Wasser hatten, ist eben wieder diese Wüstenregion, wie Johanna schon gesagt hat, die potenziell toll ist, um da schnell zu wandern, weil wie gesagt, man kommt gerade von den Bergen, aber die eben wieder diese Wüstenregion darstellt. Mit vielen Kuhherden zwischendurch, wo man dann auch so ein bisschen Angst hat, da nicht an den falschen Bullen zu geraten, aber ja, die trotzdem auch sehr faszinierend ist.
Wie wart ihr denn mental drauf? So jetzt mittlerweile, ich glaube, so Hälfte der Strecke habt ihr ja schon geschafft. Wie ging es euch da? Gab es so Höhe, Tiefpunkte, solche Dinge, dass ihr euch auch mal gegenseitig ein bisschen Mut zusprechen musstet, der eine den anderen mal so an der Hand genommen hat und gesagt hat, komm, weiter, wir packen das?
Ich glaube, da hast du den perfekten Bundesstaat für diese Frage gefunden, weil auch wenn wir gerade sehr von Wyoming geschwärmt haben, auch vom Basin, dass wir diese tolle Wüstenlandschaft war, auf die wir uns eigentlich auch sehr gefreut hatten, war das doch mental ziemlich anstrengend, weil auch wenn die Landschaft und Natur wunderschön war, war es dort einfach sehr gewitterig. Und das war, glaube ich, unsere größte mentale Herausforderung, diese Gewitter. Man ist einfach in dieser flachen Ebene und plötzlich zieht ein Gewitter über einen her und man kann einfach nichts machen. Du weißt, du bist jetzt hier, keine Ahnung, 50 Kilometer von der letzten Straße weit weg. Du hast noch 50 Kilometer zur nächsten Straße, da ist keine Struktur, da ist kein Berg, da ist kein Baum, der höher ist als du. Du bist jetzt hier in dieser Wüste und ein Gewitter kommt und du kannst einfach nichts machen. Man fühlt sich da der Natur so ein bisschen ausgesetzt. Und das hat schon ganz schön an uns gezerrt, weil wir immer wussten, wir haben es heute geschafft, aber morgen kommt das nächste und wir können daran nichts ändern. Wir müssen jetzt hier einfach durch. Und so, auch wenn wir es genossen haben und es wirklich wunderschön war und man dann diese Sonnenaufgänge, das war wirklich wie in jedem Cowboy-Film, war das doch mental, hat ganz schön uns gezerrt und wir waren dann froh, als dann diese Gewitterzeit vorbei war.
Wie geht man damit um? Weil ich finde auch, Gewitter können sehr gruselig sein, vor allem wenn kein Schutz weit und breit ist. Habt ihr euch dann auf den Boden gelegt oder irgendwie, ja, wie habt ihr euch überhaupt geschützt? Dann geht ja fast gar nicht.
Ja, also wir haben getan, was wir konnten. Zumindest hatten wir vorher gelesen, dass empfohlen wird, sich natürlich so klein wie möglich zu machen. Das heißt, wir haben uns häufig zwischen irgendwelche kniehohen Buschgestrüpp-Gewächse gekauert quasi. Und dann haben wir versucht, so mindestens 50 Meter auseinander zu sein. Unter der Hoffnung, wenn einer getroffen wird, dann kann der andere vielleicht noch Hilfe holen und Wiederbelebungsmaßnahmen starten. Ich weiß nicht, wie vielversprechend
das ist. So strategisch habt ihr es.
Tatsächlich ja. Und es gab durchaus mehrere recht jämmerliche Momente, wo wir in irgendwelche Gräben gekauert, ich sag mal, Stoßgebete verschickt haben. Ja. An den Himmel oder das Schicksal oder an wen auch immer. Ich glaube, besonders würdevoll haben wir es nicht gemeistert, aber wir haben es überlebt.
Ja.
Und dann nach so einem Gewitter kommen ja immer die schönsten Momente, ne? Wenn das Wetter wieder dreht, Richtung schön, Richtung angenehm, Richtung vielleicht sogar sonnig. Das hattet ihr doch auch. Und dann war es auf einmal hier Cowboy-Feeling, oder?
Auf jeden Fall. Also diese Gewitter, das ist auch ganz interessant, die waren immer super punktuell. Also man hat wirklich so eine Wolkenfront gesehen, da kam es raus und dann vor der Wolkenfront war kein Regen und hinter der Wolkenfront war kein Regen und dementsprechend auch kein Gewitter. Es war wirklich eine sehr lokale Wolke von, wie gesagt, ein paar hundert Metern Durchmesser. Und wenn man Glück hatte, ist sie eben an einem vorbeigezogen und wenn man Pech hatte, dann eben nicht. Aber genau, also ich habe diese Bilder noch vor Augen. Wir sind dann teilweise weil wir irgendwie noch ganz schnell, die Gewitter kamen meistens am Nachmittag. Man hatte dann irgendwann so ein Gefühl dafür, wann das Gewitter kam oder wie diese Wetterstruktur da war. Da sind wir dann irgendwie nachts um 2 Uhr morgens losgewandert, um es eben rechtzeitig in die nächste Stadt zu schaffen. Da war die dann nicht mehr so weit weg, irgendwie noch 40 Kilometer oder 50 Kilometer, das war schon noch ein Stück, aber wir sind dann nachts um 2 gestartet und dann geht man da diese durch die sternenklare Nacht, guckt in den Himmel, sieht die Sterne über sich, hat die Kopflampe vor sich und dann ein paar Stunden später geht die Sonne auf. Es ist noch kalt, aber es ist wirklich bildschön, dieses sonnengetränkte, rot-gelbe Wüstenlandschaft. Das war dann immer schön. Und dann setzt man sich dann mit seinem Kaffee hin und freut sich, dass man da ist und sagt, okay, das war es dann auch schon wieder wert letzte Nacht. Und dann kam ja auch irgendwann, war dann die Wüste vorbei und dann kam man wieder in die geschütztere Region und dann war das auch alles nicht so schlimm.
Wie hast du dich da gefühlt, Johanna? Wie im Paradies? Oder konntest du es erst gar nicht glauben, so in solchen Momenten?
Ja, tatsächlich gab es manchmal so diese Unglaubheit, sind wir jetzt wirklich hier, es ist so schön. Aber ich würde sagen, wir haben es sehr, sehr genossen. Ich konnte es auch sehr, sehr genießen. Und zu dem Cowboy-Moment nochmal im Basin gibt es tatsächlich wilde Pferde, die wir auch gesehen haben. Das war halt auch so ein, irgendwie wirklich so ein unwirklicher Moment, aber da hat man sich wirklich gefühlt wie ein Cowboy oder Cowgirl. Wobei wir nicht geritten sind.
Nur gucken. Das ist auch mal schön. Ja. Wie habt ihr euch eigentlich so unterwegs dann informiert? Also jetzt mal blöd gesagt, Regenradar funktioniert dort wahrscheinlich nicht als App. Oder hattet ihr irgendwie ähnliche Tools, dass ihr mal zwischendurch auf dem Smartphone auch geschaut habt, auch zu Hause mal Bescheid gegeben habt, mal irgendwie einen Status abgeben?
Wir hatten die Garmin InReaches, jeder eins. Und damit, das sind so Satelliten, oder Satellitenkommunikationsgeräte, telefonieren kann man damit nicht, aber SMS verschicken, auch wenn kein Empfang ist. Und die bieten einen Wetterservice an, da kann man quasi per SMS das aktuelle Wetter für die Region abfragen. Das hat dann keine schönen Wolkenkarten, aber das zeigt zumindest so ein bisschen für die nächsten 24 Stunden die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit und auch so ein bisschen die Temperaturrange an. Damit haben wir teilweise geguckt und dann ehrlich gesagt, nach Hause uns gemeldet, haben wir uns eigentlich immer nur in den Städten und gesagt, hier, wir leben noch, wir sind jetzt da und in 5 Tagen wollen wir in der nächsten Stadt sein.
Und da kann ich mir schon vorstellen, ich glaube, Johannes, deine Mutter hat doch so schön auf der Karte gemalt, oder? Hattet ihr am Anfang erzählt?
Ja, genau, so ist es.
Haben sie sich da so von Station zu Station gehofft? Denen wird schon gut gehen, das passt schon.
Ich glaube, die haben sich gar nicht so viel Sorgen gemacht. Ich glaube, die wussten, wir melden uns schon, wenn es schlimm wird. Aber genau, also wir haben dann da immer über WhatsApp, wir haben auch irgendwie halbwegs versucht auf Instagram, waren wir immer so 2-3 Städte hinterher oder 2-3 Etappen hinterher, da die Familie so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, damit die so ein bisschen Bilder und Infos hatten zu uns. Aber genau, das hat eigentlich ganz gut geklappt und damit hat man eben auch so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl, dass man jetzt einfach mal abschalten kann, wenig Digitales um sich herum hatte und sich keine Sorgen darüber machen musste, dass man sich jetzt irgendwie meldet oder sowas. Die Eltern wussten, wo man ungefähr war, wo man wann sein sollte. Und wenn wir uns nicht gemeldet hätten zur rechten Zeit, dann hätten sie vielleicht auch was losgeschickt. Aber dazu ist es zum Glück nie gekommen.
Und ich glaube, meinen Eltern ist ein Riesenstein vom Herz gefallen, dass wir zusammengegangen sind.
Ja, ist ja auch schön vielleicht, ne? Also ihr konntet euch gegenseitig abchecken, vielleicht auch in Extremsituationen. Das macht ja auch viel so mit einem als Paar. Können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, wenn ihr mögt. Eine Station wollen wir aber nicht vergessen, Montana. Und das passt ja eigentlich perfekt zu dem, was ihr euch auch vom Abenteuer erwartet habt, kann ich mir vorstellen. Nationalparks, Wildnis, auch wilde Tiere. Wie war es dort? Hat all das so funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt, zum Ende eurer Reise hin?
Ich würde sagen, eigentlich ja. Es hat wirklich ganz gut geklappt. Wir hatten, natürlich hat man am Ende so ein bisschen gemerkt, das Wetter wurde langsam herbstlich. Die Ausrüstung war vielleicht auch, wir hatten dann in Wyoming einen Teil unserer Schneeausrüstung zurückgeschickt, weil die dann doch zu schwer geworden ist und haben uns so zum Ende hin nochmal gedacht, na, vielleicht hätte ich meine Thermounterwäsche doch noch ganz gern wieder gehabt. So, einfach weil die Nächte kühler geworden sind. Aber das Ende, also gerade man endet ja im Glacier National Park an der Grenze zu Kanada und das ist landschaftlich nochmal auf jeden Fall ein unglaubliches Highlight, auch wie du schon sagst, die Tiere. Und tatsächlich muss man da sagen, hatten wir so ein kleines bisschen, man hat ja viel Angst vor Bären. Auf dem CDT gibt es Grizzlybären und natürlich hatten wir auch ordentlich Respekt. Aber so ein ganz kleines bisschen hatten wir uns auch doch gehofft, vielleicht einen zu sehen und das lange Zeit nicht geschafft. Und dann in der Tat aber in Glacier National Park haben wir dann doch aus ausreichend sicherer Entfernung aber unseren Grizzlybären noch gesehen. Und das war, würde ich sagen, auch nochmal so ein Highlight zum Ende.
Auf jeden Fall.
Was gab es noch an Tieren? Komm, gib mal ein bisschen an. Was habt ihr alles gesehen?
Also, wir fangen mal klein an. Wir haben Klapperschlange haben wir gesehen, davon haben wir ein paar gesehen in New Mexico. Wir haben einen Mountain Lion gesehen. Ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein, weil wir, da hatten wir uns, glaube ich, gar nicht mehr Hoffnung gemacht. Aber in Colorado waren wir an so einem Wehr. Ich glaube, da hat so sehr gerauscht. Wir waren auf der anderen Seite. Also, das war so eine Teichöffnung, sage ich mal.
Seeauslass,
dankeschön. Und der war auf der anderen Seite von diesem Auslass und wir haben ihn gesehen und das war super. Das Foto ist nicht super toll geworden, aber man sieht so seinen Po auf dem Foto, also wir haben so ein bisschen so Beweis. Das war sehr schön. Wir haben ganz viele Rehe gesehen, wir haben ganz viele Kühe gesehen, also ich würde sagen, das CDT ist wirklich ein Kuh-Trail. Einen Fuchs haben wir gesehen, wir haben eine Eule gesehen, ich weiß nicht, was das für eine Eule war, aber das war ganz faszinierend. Wir sind aus Yellowstone, das ist Nahpark raus und da war so eine Eule, die einfach auf dem Zaunpfahl stand und sich von uns überhaupt nicht stören hat lassen. Also wir sind dann langsam näher gekommen, weil wir da lang mussten. Wir waren, glaube ich, auf 3-4 Meter dran und die saß da, hat ihren Kopf um 180 Grad gedreht und uns angeguckt. Das war super toll. Bisons natürlich in Yellowstone. Auch wunderschöne, respektvolle Tiere. Schwarzbären, mehrere und eben dann Grizzly plus Cubs, also plus kleine Bärenbabys. Und das war natürlich auch nochmal extra Respektmoment, aber trotzdem auch doppelt cool, dass man das eben gesehen hat. Und dann noch viele so Chipmunks. Ja. Das sind so, nicht Eichhörnchen, aber so in der Kategorie von der Größe, aber auch süß und ein bisschen frech, wenn dann in Nationalparks, wo sie natürlich nicht gefüttert werden sollen, aber sie wissen trotzdem, dass die Menschen irgendwie Essen haben. Eichhörnchen. Und?
Die Elche, du hast die Elche vergessen.
Die Elche vergessen, entschuldige,
natürlich. Wir haben tatsächlich einige Elche gesehen. Einmal mussten wir einen Umweg gehen, weil der Elch auf dem Trail stand und beschlossen hat, das ist sein Revier. Und so große männliche Elche, auch weibliche, aber die sind ja schon auch respekteinflößend. Und da haben wir dann entschlossen, dass die letzte Abzweigung doch gar nicht so schlecht ausgesehen hat und wir vielleicht lieber um ihn rumgehen wollen. Und ansonsten in Colorado gab es auch noch ganz, ganz süße, ich weiß gar nicht, Bergziegen irgendwie. So weiße Schnee, weiße, zottelige Bergziegen. Die waren auch irgendwie was.
Und jetzt, wie können wir sie vergessen? Die Murmeltiere.
Die Murmeltiere, stimmt.
Genau, also es gab noch. Ja, also es gab auf dem Trail, das ist wirklich unfassbar, die ganzen wilden Tiere. Und die sind eben die Menschen noch nicht so gewöhnt zum Teil und natürlich mit gesundem Respekt, aber die bleiben dann auch noch halbwegs nah sichtbar und bleiben in der Nähe. Also das war wirklich wunderschön mit den Tieren.
Ja.
Ach, herrlich. Also die Herzen von Tierfreunden hüpfen sehr hoch gerade bei allen, die Podcast hören und Tiere lieben. Wie ist es so mit Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern? Könnt ihr da so ein bisschen schildern, wie sehr seid ihr eins mit der Natur geworden, die ja Tag ein, Tag aus so euer Zuhause geworden ist? Ihr hattet das Zelt, das stand aber nun mal ja mitten in der Natur, quasi unter dem Himmel. Jeden Tag durftet ihr da übernachten, nicht irgendwo in Gebäuden. Ihr seid ja schon, so stelle ich es mir vor, eins mit der Natur geworden nach und nach.
Auf jeden Fall. Also ich denke, unser hygienischer Standard hat sich vielleicht ein bisschen reduziert. Wir haben es immer sehr respektiert, dass uns dann andere Leute immer noch, man ist dann ja 5, 6, 7 Tage unterwegs, ungeduscht. Natürlich versucht man irgendwie so eine kleine Katzenwäsche, dass man dann am Ende dieses Abschnitts von irgendwelchen wildfremden Menschen doch noch mitgenommen wird, trotz des Gestanks, den wir wahrscheinlich ausgedünstet haben. Aber genau, also ja, wir haben da übernachtet, wenn möglich, auch mal gerne ohne Zelt, das sogenannte Cowboy-Campen, dass man einfach die Isomatte auf den Boden legt, vielleicht ein bisschen was drunter und dann im Schlafsack direkt unter den Sternen schläft. Das ist fantastisch, ist ein super Erlebnis. In irgendwelchen Bergseen zu baden ist natürlich auch wunderschön, wenn man die Gelegenheit auf dem Boden. Also ich würde schon sagen, ja, wir waren natürlich sehr verbunden mit der Natur und haben uns da sehr wohl gefühlt. Man setzt dann so seine Standards, die man vielleicht aus dem alltäglichen, gemütlichen Leben kennt, so ein bisschen herunter, aber irgendwann gehört das auch dazu und man fühlt sich dann da ganz wohl in seiner neuen Rolle.
Ja, und man passt sich der Natur an, ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, weil es einfach von den Bedingungen teilweise so ist, dass dir ja auch gar nichts anderes übrig bleibt. Also wenn es hell wird, dann wird es halt hell, dann stehst du auf und dann, wenn das Gewitter kommt, dann halt nicht. Also die Natur ist schon der Herr, sag ich mal. Und man passt sich an. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie.
Ja. Eben, das stelle ich mir auch ganz schön vor. Man gibt ja quasi auch Verantwortung ab, ne? Also man hat ja so viele Entscheidungen, die man alltäglich so auch im Job theoretisch auch draußen treffen muss, wie man sich anzieht, welches Wetter und so. Aber ihr wart ja komplett abhängig von dem, was um euch herum passiert und hattet dadurch auch weniger Entscheidungen zu treffen. Das stelle ich mir auf eine Art auch sehr befreiend vor.
Total. Das ist, eigentlich waren die beiden großen Entscheidungen jeden Tag, was essen wir und wo schlafen wir? Das war wirklich sehr, sehr befreiend, auf jeden Fall.
Ja, und ihr scheint euch auch noch zu mögen. Deswegen frage ich mal ganz direkt, was hat diese Reise auch mit euch so als Paar gemacht? Seid ihr enger zusammengerückt? Habt ihr euch besser kennengelernt? Vielleicht auch die Fehler des anderen, der anderen? Wie war das so? Was hat es mit euch gemacht?
Ach, ich finde offensichtlich, wir sind jetzt 3 Jahre später immer noch zusammen. Also hat es uns scheinbar nicht auseinandergetrieben. Das hat geklappt. Ich glaube, wir haben uns erstaunlich wenig gestritten. Ich meine, wir haben natürlich vorher, wir haben es versucht, ein bisschen vernünftig zu machen. Wir haben auch vorher schon sind wir zusammen gewandert, haben auch vorher zusammen auch schon mal im Zelt geschlafen. Wir waren mal so auf 2 Wochen Trips in Schottland. Das heißt, so ein bisschen kannten wir das, wussten wir, was uns zukommt, auch so als Paar. Natürlich gibt es mal Phasen, wo man dann nicht so guter Dinge ist. Meistens ist es gar nicht der andere, auch wenn man das vielleicht auf den anderen projiziert, sondern sind es die anderen, die allgemeinen Umstände. Und man kennt das so ein bisschen, hast du kein Essen oder hast du keinen Snickers, wirst du zu Diva und so weiter. Das kann man vielleicht auch auf uns dann anwenden. Und Essen war nun mal limitiert. Und man wusste auf der einen Seite, wir haben jetzt hier noch 4 Tage vor uns, wir haben aber nur so viel Essen, wir müssen jetzt irgendwie restriktiv sein und sagen, heute Essen gibt's nur, keine Ahnung, Kartoffelbrei und wir können auch nur jeder einen Schokoriegel essen, man musste jetzt ein bisschen restriktiv sein und dann wurde man so ein bisschen grumpy, aber meistens haben wir es dann doch wieder mit dem Essen, das es dann gab, wieder auf die Reihe gekriegt und es gab keine Nacht, wo mal einer vorm Zelt geschlafen hat oder sowas, also wir haben uns dann relativ schnell mit dem Notsnickers dann doch noch wieder vertragen können, wenn es mal irgendwie Reibereien gab.
Das ist natürlich für uns zumindest das erste Mal war, dass wir so 6 Monate quasi jeden Tag aufeinander waren, sonst hat man natürlich auch mal irgendwie Job, Freunde, eigene Dinge vor, dass man sich mal auch einen Tag lang oder so nicht sieht. Aber das haben wir, also hat wirklich richtig gut geklappt. Und natürlich gab es auch mal Momente, wo man einfach beide geschwiegen haben, ihren Podcast oder ihre Musik gehört haben. Und das aber auch nicht unangenehm war. Also ich würde sagen, wir haben auch gelernt, dass man miteinander auch still sein kann und es nicht immer ein beleidigtes Schweigen ist, sondern auch einfach, genau.
Und man ist natürlich, das sind jetzt die ganzen negativen Aspekte, aber man ist natürlich auch ein Team, man ist irgendwie füreinander da, man sei es jetzt irgendwelche schwierigen Momente oder sei es einfach der Alltag. Also dann irgendwann hatte jeder so eine Rolle, Johanna hat meist das Zelt aufgebaut, die Isomatratzen aufgeblasen, ich habe das Essen gekocht und so weiter in der Stadt. Einer hat die Wäsche gemacht, der andere war bei Walmart und hat da irgendwie erstmal 3 Packungen Ben & Jerry's eingekauft, aber natürlich auch das Essen für die nächste Etappe. Also hat man sich dann so ein bisschen auch abgepasst und es war natürlich auch ein schönes Erlebnis, das zu zweit zusammen zu haben.
Was war denn so das beste aller Belohnungsessen auf der ganzen Strecke, während der ganzen Zeit, während der ganzen Monate? Irgend so ein richtig fettig geiler Burger oder irgendwas, was ihr euch mal reingeschaufelt habt, so richtig als Belohnung mit Grinsen im Gesicht?
Oh, ich glaube, für mich waren es erstaunlicherweise die Frühstücke. Ich habe die mehr genossen als die Abendessen. So dieses richtig amerikanische, vor Fett triefende Frühstück in der Tat. So ein, ich war großer Freund von so einem Omelett mit Hashbrowns. Das sind so geriebene und ich glaube dann frittierte Kartoffeln zum Frühstück. Und ordentlich, also mehr, es konnte gar nicht genug Käse im Omelett sein. Und dann gab es Eastleisure, das Frühstücksbuffet, ja. Du hast recht, das war geil, das war sehr gut. Frühstücksbuffet, all you can eat, ist natürlich der Traum eines Hikers im fortgeschrittenen Stadium, das stimmt. Ja. Aber ich wollte sonst noch sagen, es gab ein Café, die hatten so gefühlt wagenradgroße Pancakes, das Montana-Café, oh, wow. das war auch richtig gut, mit so zerlassener Buttersoße. Ich glaube, das wäre mein Highlight.
Ja, ich glaube, was kann ich sagen? In Montana hatten wir ein sehr, sehr, sehr gutes Steak, so Pete's Steakhouse in so einer kleinen Stadt. Ich glaube, 80 Einwohner, hat auch nur 4 Tage die Woche geöffnet und so weiter, aber ist dann wirklich perfekt direkt vom Farmer. Das war schon ziemlich fantastisch. Aber ich glaube auch, diese Frühstücksbuffets, das denkt man gar nicht. Also man denkt natürlich das große Steak, aber das war schon immer sehr schön, wenn man sich da wirklich vollschaufeln konnte und in einem Sitting wahrscheinlich 3.000-4.000 Kalorien essen konnte und das dann auch genießen konnte. Also man hatte wirklich eine ganz andere Wahrnehmung von Essen, was es bedeutet zu essen, und hat das auch deutlich mehr gewertschätzt, als man es jetzt hier vielleicht im Alltag tut, wenn man sein ganz normales Essen isst. Also das Essen war immer ein ganz besonderer Moment.
Diese Belohnung, glaube ich gerne. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, alle, die das gerade hören und sich denken, wow, so ein Abenteuer, da träume ich auch von, aber ich habe vielleicht nicht so lange Zeit. Ihr wart am Ende wie lange unterwegs? Halbes Jahr?
Genau, also wir waren 6 Monate aus Deutschland raus. Wir haben das Visum quasi fast ausgereizt, würde ich sagen, auf so ein paar Tage Notfallpuffer. Und auf dem Trail waren wir gute 5 Monate unterwegs. Genau, wir hatten so eine Woche für in den USA ankommen, die Ausrüstung bei diesen Bekannten einsammeln und dann zum Start kommen quasi. Und dann, genau, waren wir ziemlich exakt 5 Monate auf dem Trail unterwegs.
Ich glaube, 5 Monate und einen Tag oder 151 Tage waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht mehr irre.
Boah, richtig tolle Zeit, ja. Und für alle, die es vielleicht ein bisschen kleiner erstmal starten wollen, ein bisschen testen wollen, sich ranwandern, rantesten wollen an so ein Abenteuer, was würdet ihr da empfehlen? Weil es hat ja leider nicht jeder so die Möglichkeit, diese 4.900 Kilometer wie ihr zu gehen. Wie kann man es im Kleinen nachmachen, euer Abenteuer?
Ich denke, das kann jeder, also auch eine kleine Wanderung kann ja wunderschön sein. Also wir finden es super toll und das genießen wir auch sehr, haben wir vor dem Trail sehr genossen, genießen wir auch jetzt immer noch, dass es ja auch in Deutschland mehr und mehr Tracking-Möglichkeiten gibt. Also da gibt es ja viele Wälder oder Naturschutzgebiete, die so Tracking-Plattformen anbieten. Das ist natürlich nicht ganz das gleiche wie dieses Wildcampen, weil da eben diese Tracking-Plattformen sind, aber das ist dann meistens so eine Komposttoilette. Da kann man 1, 2, 3, 4 Tageswanderungen problemlos machen, die aneinanderketten. Muss man ein bisschen mehr vorplanen, aber auch das ist möglich. Das haben wir sehr genossen.
Und ansonsten, wenn man wirklich sagt, man möchte ein Stück vom CDT machen, glaube ich, gäbe es, je nachdem, wie lange man Zeit hat, aber wäre wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen einmal den Durchschnitt durch alles haben würde, fast tatsächlich Wyoming, einfach ein Section-Hike durch Wyoming, eben weil man Wüste, Berge und einen schönen Nationalpark hat.
Genau.
Das wäre wahrscheinlich sowas, was man, wenn man jetzt nicht mit den geübten Trail-Legs ankommt, so in 3 bis 4 Wochen realistisch schaffen könnte.
Also ich glaube, was man positiv hervorheben kann, ich glaube, was wir gemerkt haben, man schafft erstaunlich viel, wenn man das denn möchte, oder der Körper kann mehr mitmachen, als man so denkt. Also wie gesagt, wir sind körperlich sehr untrainiert daran gegangen und haben es trotzdem geschafft. Also ich glaube, wenn man Lust hat, dann sucht man sich seine Strecke. Wie gesagt, sei es in Deutschland, Skandinavien, Schottland, da gibt es dann ja wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, oder eben doch USA oder Kanada oder weiter weg, und sucht sich dann eben erstmal kleinere Strecken, fängt klein an und dann kann man es ja hochziehen und verlängern. Und dann versucht man vielleicht doch noch irgendwann ein bisschen länger freizukriegen.
Und was sind so die, ich sag mal, die Höhepunkte, die man dann erwarten kann? Weil ihr habt natürlich ein krasses Abenteuer erlebt, aber so diese absoluten Highlights, diese Herzschlagmomente, was sollte einen jetzt noch zuletzt so den Push geben, animieren, nochmal raus wandern, raus in die Natur? Was sind so die Highlights?
Also wir haben natürlich uns viel darüber gedacht, was ist jetzt das eine Highlight, und das eine Highlight, auch 1, 2 Highlights ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, was wir beide sehr, sehr schön erinnern, das war tatsächlich in Wyoming in besagter Wind River Range. Wir hatten den Tag davor, war auch anstrengend, muss man sagen. Wir waren dann relativ erschöpft die letzten Meilen gewandert, aber haben dann einen Zeltplatz vor dem sogenannten Square Top Mountain gefunden und sind dann, das ist so ein Berg, der eben, ja, wie der Name schon sagt, eine relativ flache Spitze hat. Und sind dann am nächsten Morgen aufgestanden, haben das Zelt eingepackt und sind irgendwie 10, 15 Minuten gewandert. Und dann haben wir auf der anderen Seite von dem sogenannten Green River, das ist so ein Fluss, der wirklich so türkisgrün ist, also eine unfassbar schöne Farbe hat. Auf der anderen Seite, es war noch morgen raureif, haben wir 2 Elche gesehen, die da ganz friedlich gegrast haben. Und es war asig kalt, wie gesagt, raureif auf dem Gras. Wir hatten unsere Daunenjacken an. Aber wir haben uns dann da eben auf unserer Flussseite hingesetzt, auf unsere Matten, und haben den einfach, ich habe eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, haben wir den einfach zugeguckt in dieser friedlichen Ruhe, wie der einfach ja, gegrast haben, aus dem Fluss getrunken haben. Ich glaube, es war ein Elchpaar, ich weiß jetzt nicht die Elchgeschlechter, aber wieder einfach in aller Friedseligkeit waren. Und das war so ein Gefühl von, die Welt ist in Ordnung und die Natur, es war wie im Disney-Film, war es einfach wunderschön und friedlich. Also ich glaube, das war so eins von diesen Highlights, alle Ruhe der Welt, man konnte sich einfach die Zeit nehmen und sagen, wir genießen das jetzt. Das war Einheit. Und es gab viele solcher Momente. Und das war jetzt nur ein Beispiel, aber das war wirklich herrlich.
Und auf einer Gefühlsebene würde ich sagen, ist es halt schon das absolute Freiheitsgefühl, ne? Zu sagen, ich habe mein Zelt dabei, ich schlage das einfach auf, wo ich will, wann ich will. Wie gesagt, meine dringendsten Sorgen sind, wo ist Wasser, wo ist Essen. Und davon abgesehen brauche ich mich um nicht allzu viel zu kümmern. Es ist einfach, ja, wie gesagt, man hatte eine unfassbare Freiheit, unfassbare Ruhe und so eine Entschleunigung auch irgendwie dadurch.
Ach, herrlich. Ich würde am liebsten direkt hier die Tür aufmachen, aus dem Podcast-Studio raus und loswandern. Vor allem jetzt im Mai, die Wandersaison startet. Also gibt's ja ganz viele tolle Abenteuer, die man jetzt draußen in der Natur erleben kann. Egal ob Fernwanderung oder vielleicht auch vor der eigenen Haustür, ein Mikroabenteuer, ist ja für einiges denkbar, was man jetzt wieder Schönes erleben kann. Übrigens, es gibt auch viele andere tolle Episoden noch, die wir euch empfehlen können zum Reinhören hier von Rausgehört. Zum Beispiel Episode 54, da ging es auf den PCT, Sarah Mühl war nämlich dort unterwegs, vielleicht für euch beide auch ganz spannend, da mal reinzuhören. Und ich denke auch gerne zurück an Episode 59 mit Florian Reichert, der ist Trailrunner, so richtig professionell und läuft ganz wild durch die Natur, auch abseits der normalen, ausgetretenen Pfade ist er unterwegs. Und auch ganz spannend, Paulina Zeck, die sogar einen Weltrekord auf dem T-Arora aufgestellt hat. Das war Episode 83 hiervon rausgehört. Johanna, Johannes, es war wunderschön mit euch. Ich könnte euch wirklich stundenlang zuhören. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wette, ihr habt bald wieder ein spannendes Wanderabenteuer vor euch, wenn es der Job irgendwie zulässt. Ich würde euch jederzeit gerne wiederhören hier bei Rausgehört. Es war wirklich sehr angenehm. Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank dir auch. Hat uns großen Spaß gemacht.
In der Tat, den kann ich nur anschließen. Hoffentlich bis bald.
Dankeschön. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Konert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Konert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.